Herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein Name ist Carina Xandner. Herzlich willkommen zu Persönlichkeiten aus Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast, der inspirierende Menschen aus unserer Region vor den Vorhang holt. Heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen einer beeindruckenden Karriere, die zeigt, wie Vielfalt und weibliche Führung Unternehmen nachhaltig prägen können. Mein heutiger Gast ist Sandra Brandstätter, Geschäftsführerin der Energie AG Oberösterreich Personalmanagement GmbH. Doch, wie schafft man es, 2500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu leiten, eine Unternehmenskultur zu verändern und gleichzeitig als Mutter von zwei Kindern den Alltag zu meistern? Wir sprechen über Karrierewege, Führungsstile, Diversität und darüber, wie wichtig es ist, sich selbst etwas zuzutrauen. Ehrlich, direkt und ungefiltert. So wie Sandra Brandstätter selbst. Bleiben Sie dran, es wird spannend. Herzlich willkommen, Sandra Brandstätter.
Herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich, die einleitenden Worte waren jetzt wirklich sehr bereichernd, beeindruckend, aber auch sehr schön zuzuhören.
Das freut mich, danke. Sandra, gehen wir gleich aufs Du über?
Sehr gerne.
Perfekt. Super, danke dir. Sandra, erzähl einmal, was hat dich überhaupt motiviert, den Weg einer Führungskraft einzuschlagen? Weiß man das vorweg schon, dass man das werden möchte?
Ich glaube nicht, dass man weiß, dass man Führungskraft werden will, aber was für mich immer schon sehr oder sehr bald schon klar war, ich möchte was bewegen. Und bewegen ist einfach genau mein Motto, mich selbst, aber auch andere zu bewegen, Kulturen zu bewegen, Unternehmen zu bewegen, Gesellschaften zu bewegen. Das ist genau das, was mich motiviert und das geht eben als Führungskraft leichter, wie als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Und ja, und somit war der Weg schon vorgezeichnet, ehrlich gesagt.
Was war deine größte Herausforderung auf deinem Weg zur Geschäftsführerin?
Es hat viele Herausforderungen gegeben. Allerdings muss ich auch dazu sagen, Herausforderungen sind für mich genau das Salz in der Suppe im täglichen Arbeiten, im täglichen Doing. Das heißt, die eine oder andere Herausforderung, oder anders formuliert, mir ist nichts geschenkt worden. Also ich habe schon die Dinge auch anpacken müssen, ich habe es auch machen müssen, ich habe mir das auch wirklich erarbeiten müssen. Und das würde ich auch allen mitgeben, dass man auch was tun muss dafür, dass man dort dann ist, wo man landen möchte oder sein möchte.
Wie definierst du moderne Führung und wie setzt du das in deinem täglichen Arbeitsalltag um?
Moderne Führung ist für mich wirklich was mit auf Augenhöhe und mit Zuhören auch zu tun hat, große Empathiefähigkeit erforderlich ist, aber auch viel mit, ja, vielleicht sie auch nicht selber so groß zu sehen und nicht selber, ich bin die große Führungskraft und weiß, wo es hingeht, sondern wirklich auch gemeinsam mit dem Team das voranzutreiben. Das ist für mich modern, entspricht gar nicht dem Menschenbild, das jetzt irgendwie ja näher kommt oder jetzt sie auch entwickelt. Ganz viele verlieren Empathie oder ganz viele haben keine Empathiefähigkeit. Empathie kann man im Übrigen auch nicht mehr lernen, sondern das ist was man mitbekommt als Kind oder als Jugendlicher oder eben dann nicht hat. Also das ist was zum Beispiel für mich, was auf jeden Fall zu moderner Führung dazugehört, aber auch Wertschätzung und ja auch das Zuhören gehört dazu.
Du hast jetzt schon einige Punkte genannt. Welches Führungsprinzip verfolgst du persönlich? Gibt es da noch etwas, was du erwähnen möchtest?
Also ich habe eigentlich zwei so Leitsätze für mich. Der erste ist, ich möchte hohe Qualität. Also mein Leistungsanspruch ist selber ein sehr hoher. Das fordere ich aber auch von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Allerdings so, dass sie es auch schaffen können. Ich schaue mir sehr wohl an, wer ist in meinem Team, was haben die für Stärken, was haben die für Fähigkeiten und versuche sie so auch einzusetzen. Und wenn das Ganze auch mit einem Spaß und Humor und einfach einem ja, schönen Miteinander geht, dann ist es nur umso besser.
Ich habe jetzt eine kritische Frage, weil mich interessiert das einfach persönlich. Warum ist es so, dass trotzdem ganz, ganz viele Führungskräfte keine Empathie haben? Warum werden die überhaupt zu einer Führungskraft?
Weil es einfach auch mehr braucht zur Führung. Also Empathie ist ein großer Teil in der Führung, aber sicher nicht der einzige. Es braucht ganz viel Anteile von Machen, Tun, Umsetzen, sich durchsetzen können. Das sind sicher auch wesentliche Faktoren. Auch Managerfähigkeiten sind wesentlich. Und dann kann man schon diskutieren, braucht es Leader-Qualifikationen oder Leader-Fähigkeiten? Ich glaube sehr wohl, um als gute Führungskraft auch etwas bewegen zu können. Ist aber nicht immer gefordert und nicht immer gefragt. Ja, Durchsetzungsvermögen, das habe ich schon gesagt, das braucht es auf jeden Fall auch. Ja.
Wie gehst du mit Rückschlägen oder schwierigen Entscheidungen um?
Gute Frage. Das ist was nicht einfach ist für mich. Das muss ich mir immer auch überlegen und muss immer drüber nachdenken, boah, was heißt das jetzt? Für mich ist immer so ein bisschen zurückziehen, wenn es einen Rückschlag gegeben hat oder wenn es irgendwie was gibt, wo ich mir denke, boah, geht gar nicht. Dann ziehe ich mich selber mal zurück, versuche das auch zu reflektieren, um dann schon auch wieder das ist so wie zurückziehen in eine kleine Höhle und dann aber schon wieder nach vorne schauen und wieder weitergehen und einfach auch die Ziele und die Werte, die man selber hat, einfach auch weiterverfolgen.
Was bedeutet der Begriff positive und inklusive Führung für dich in der Praxis jetzt gesehen?
Für mich bedeutet das die Konzentration auf Stärken. Jeder hat Stärken. Ich bin eine Mentaltrainerin, bin eine Sportmentaltrainerin und das hat mich sehr inspiriert, diese Ausbildungen und diese Beschäftigung mit dem Mentaltraining, weil da geht es genau um das, dass man sich auf die Stärken konzentriert und nicht immer versucht, die Schwächen auszumerzen. Das ist unser Schulsystem. Unser Schulsystem versucht, dorthin zu gehen. Weiß ich nicht, 10 Wörter geschrieben, 2 sind falsch, 8 sind richtig. Und wo üben wir? Ja, wir üben nur dort, wo wir die Fehler haben. Und das, glaube ich, ist für das Schulsystem natürlich berechtigt, aber ich glaube, man kann es nachher anders machen. Darum die Konzentration auf die Stärken und das ist auch, bringt mich zu positiv und inklusiv Leadership. Genau dorthin möchte ich auch, weil es bereichernd sein kann, dass man unterschiedliche Stärken sich anschaut, unterschiedliche Fähigkeiten und Kompetenzen auch heranzieht und auch, ja, versucht einzusetzen.
Was ist denn deine persönlich größte Stärke?
Meine größte Stärke? Es hat sicher was mit Kommunikation zu tun. Es hat auch was mit Empathie zu tun und ich glaube, gerade im Zusammenhang mit Führung auch so dieses Weiterentwickeln wollen, versuchen, das Beste aus einem Menschen herauszuholen, sowohl für andere, aber auch in meine Richtung gedacht.
Wie fördert die Energie AG das Thema Barrierefreiheit und welche Rolle spielst du dabei?
Ich bin seit ungefähr fast 2 Jahren jetzt Diversity-Beauftragte im Konzern. Und wir haben da jetzt sehr viel gemacht in den letzten 1,5 Jahren. Unter anderem haben wir uns auch das Thema Barrierefreiheit vorgenommen in einem Handlungsfeld, wo auch Kolleginnen und Kollegen mitarbeiten. Uns geht es nicht nur um körperliche Barrierefreiheit, sondern auch um die vielen anderen Barrieren, die wir sonst auch haben. Zum Beispiel kognitive Barrieren, Sprachbarrieren. Und wir versuchen einmal Bewusstseinsbildung zu betreiben. Was gibt's denn da überhaupt an Barrieren? Und da vor allem über verschiedene Maßnahmen, die in Richtung Bewusstseinsbildung gehen, da Veränderung zu bewirken. Das ist ein langer, langer Prozess. Es hat was mit Unternehmenskultur zu tun. Unternehmenskultur entwickelt sich nicht von heute auf morgen, sondern das ist einfach stetig, zum Bearbeiten.
Bleiben wir bei der Unternehmenskultur. Wie schaffst du es, eine Unternehmenskultur zu etablieren, in der Fehler auch als Lernchancen betrachtet werden?
Das ist ehrlicherweise nur ein bisschen ein Wunderpunkt, weil wir haben eine Kultur jetzt im Unternehmen, die sehr auf Nicht-Fehler bedacht ist. Ja, es gibt Bereiche bei uns im Konzern, da darf man einfach gar keine Fehler machen. Alles, was mit Strom zum Beispiel zu tun hat, da kann einfach eine Fehlschaltung wirklich Menschenleben kosten. Da können wir uns wirklich keinen Fehler erlauben. Aber es gibt auch andere Bereiche, wo auch Fehler erlaubt werden würden. Wir versuchen mehr in modernere Arbeitsweisen reinzugehen, dass wir wirklich sagen, okay, wir versuchen was zu etablieren, machen dann die Evaluierungsschleifen und schauen so, dass wir den einen oder anderen Fehler, der vielleicht einmal gleich auftritt, gleich ja, bewältigen können bzw. verändern können und so wirklich Fehler auch zuzulassen, damit wir das ein bisschen schneller und agiler auch arbeiten können.
Was war das bedeutendste Projekt, an dem du in der Energie AG mitgewirkt hast?
Bedeutendste Projekt? Ich würde jetzt wirklich sagen, weil es auch so zeitnah ist, unsere Initiative im Diversity, Equity Inclusion Zusammenhang. Ich glaube, da ist schon sehr viel passiert. Das kann man sich ja, glaube ich, vorstellen. Das ist kein Thema, wo alle sagen, juhu. Wir haben schon so lange darauf gewartet, dass wir endlich dieses Thema angehen. Nein, das ist nicht so. Es gibt viel Widerstand, aber es gibt auch viel Support. Und das wieder macht's. Das ist immer so ein bisschen ein Tal und eine Bergfahrt. Immer wieder verändert sich das. Und das ist schon ein sehr bedeutendes Projekt, auch so gesehen, weil es ja die Kultur nachhaltig verändern wird.
Kannst du das in ein paar Sätzen einfach kurz beschreiben?
Das Projekt? Wir haben eine konzernweite Resource-Gruppe gebildet, das heißt unterschiedliche Menschen, die in ihrer Linienfunktion andere Tätigkeiten wahrnehmen, haben sie da bereit erklärt, bei diesem Thema mitzuarbeiten. Ja, was machen wir? Wir haben 5 Handlungsfelder definiert und in den Handlungsfeldern arbeiten wir da zu unterschiedlichen Themen und versuchen, dieses Thema einfach einmal Gespräch, also so, ich sage immer, so wie mein Mühviertel sagt, den Boden einfach einmal aufzubereiten, damit man überhaupt einmal einen Samen sehen kann und damit was wachsen kann. Da sind wir jetzt gerade bei diesem Thema und wir wollen es wirklich sehr strukturell angehen. Wir wollen nicht nur irgendwie da schöne Bilder zeichnen, sondern das wirklich ganz basiert oder auf einer breiten Basis dann auch angehen. Ja, und so arbeiten wir uns durch das Themenfeld Frauen, durch Change und Kultur, durch Führungskultur und so weiter.
Welche Pläne und Ziele verfolgst du mit der Diversity-Team-Projektgruppe in den nächsten Jahren? Sagen wir mal in den nächsten 5 Jahren.
Wir haben jetzt im September das Netzwerk für Chancengleichheit gegründet. Und das ist auch nochmal so ein Meilenstein. Das hat ein bisschen gedauert, bis wir das gegründet haben. Wir waren uns auch nicht ganz sicher, wie wir es machen sollen. Aber ich finde, jetzt sind wir auf einem guten Weg. Was heißt das? Wir haben überlegt, soll es ein reines Frauennetzwerk sein, also nur Frauen zu, nur unter Anführungszeichen, Frauen zu unterstützen, oder wollen wir es breiter machen? Und wir haben uns dann für einen Kompromiss entschieden, und zwar sind die Gründerinnen des Netzwerks Frauen, aber das Netzwerk an sich hat, also spricht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Konzern an, also es ist ein internes Netzwerk. Und ja, wir wollen auch dort verschiedene Themen wieder platzieren. Und wichtig ist mir auch, dass Frauen dort die Möglichkeit haben, ihre Themen und ihre Ideen, Sichtweisen und so weiter einzubringen. Und da haben wir jetzt einiges vor. Wir haben jetzt zum Thema Positively Purple am 3. Dezember was für Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Behinderungen gemacht. Wir machen was zur Finanzbildung. Also da kommt einiges, wo wir aktiv auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ansprechen wollen, die mitarbeiten können sollen. Ja, ich glaube, da kommt noch einiges daher und es wird sehr gut angenommen, aber auch da wieder irritierte Blicke das eine oder andere Mal.
Hast du das Gefühl, dass die eingeführte Frauenquote tatsächlich ein echter Gewinn ist?
Wir diskutieren nur, ob wir wirklich eine Quote einführen oder nicht. Also bei uns jetzt im Konzern. Es ist sehr schwierig. Es gibt Bereiche bei uns, die sind sehr technisch orientiert und da sind sehr, sehr wenige Frauen. Wir würden gern mehr Frauen nehmen, aber da haben wir wenige Bewerberinnen und Bewerber, also fast nur Männer. Wenn ich dort eine Quote einführe, dann wird das extrem schwierig, weil da werden dann nur Frauen genommen, weil sie Frauen sind und weil sie überhaupt keine Qualifikation mehr haben. Das wäre sicher nicht, aus meiner Sicht, nicht Sinn der Sache. Auf der anderen Seite gibt es ja wohl Bereiche, wo eine Quote Sinn machen würde, weil dann wirklich auch Frauen zum Zug kommen. Ja, also es ist ja so ein Abwägen. Manchmal kann es sehr gut passen, manchmal kann es aber wirklich daneben gehen.
Was wünschst du dir von der Politik, um die Chancengleichheit für Frauen in der Wirtschaft weiter zu fördern?
Ich wünsche mir mehr Modelle, wo Familien, also Vater, Mutter, Kind oder Eltern und Kinder, sie ihr diese Care-Arbeit besser aufteilen können. Also das wäre ein ganz ein konkreter Wunsch an die Politik aus meiner Sicht, wo man, glaube ich, auch viel machen könnte, zum Beispiel mit Steuerbegünstigungen, zum Beispiel mit noch größeren, besseren Teilzeitmodellen für beide. Es gibt nach wie vor oder fast immer gehen Frauen in Karenz. Karenz ist, ja, okay, Mutterschutz, aber danach in Karenz und in Elternteilzeit nach wie vor gibt es sehr wenige Männer. Und ich glaube aber, dass es viel Männer gäbe, die sich mehr einbringen möchten, wenn sie doch könnten. Und das ist schon was, was politisch aus meiner Sicht auch unterstützt werden könnte.
Wenn du eine Sache an der Art und Weise verändern könntest, wie Unternehmen generell mit Diversität umgehen, was wäre das?
Ja, am allerliebsten wäre mir, wenn wir gar nicht mehr drüber diskutieren müssten. Also dieses Thema, diese Fragen gestellt zu bekommen, es gibt es ja auf der anderen Seite. Es gibt zum Beispiel in Krankenhäusern, im Pflegebereich und so weiter, da ist der Frauenanteil sehr hoch. In technischen Unternehmen ist der Männeranteil sehr hoch. Am liebsten wäre es mir, wir brauchen das Thema nicht mehr diskutieren, sondern es ist für alle alles offen, auch für die Mädchen und Buben viel offener. Da sind wir, glaube ich, noch relativ weit entfernt davon.
Sandra, welche drei Eigenschaften beschreiben dich als Mensch treffend?
Ehrlich, direkt, sympathisch.
Das kann ich nur, da kann ich nur zustimmen. Womit startest du am liebsten in den Tag?
Also ich gehöre ja zu diesem 5 Uhr Club in der Früh.
Okay.
Ja. Aber wirklich aus Überzeugung. Das ist die Zeit, die eine Stunde von 5 bis 6, die mir gehört in der Früh, wo ich alles Mögliche mache, sehr gerne ein bisschen schon Turnübungen mache, einfach um meinen verspannten Rücken irgendwie in den Griff zu bekommen. Da habe ich einfach eine Schwachstelle. Das heißt, da versuche ich dagegen zu arbeiten. Mit Yoga, mit Übungen, aber manchmal auch mit Meditationen. Ich tue aber auch in der Früh Geschirrspüler ein- und ausräumen, Küche zusammenräumen, manchmal die Wäsche erledigen. Auch solche Dinge gehören für mich in der Früh. Also die Stunde ist nicht nur meine Stunde im Sinne von, die gehört nur mir und ich mache nur Dinge, die mir gut tun oder die ich machen möchte, sondern alles ein bisschen unterbringen.
Sandra, was hat dich in deiner Kindheit besonders geprägt und welche Werte gibst du deinen eigenen Kindern weiter?
Ich glaube, geprägt hat mich einfach so dieses Miteinander in der Familie. Ich habe 4 Geschwister, bin also in einer Familie mit vielen Kindern aufgewachsen, was mich auch sicher geprägt hat. Bin da das Sandwich-Kind. Hat mich auch geprägt, glaube ich, in meiner Persönlichkeit. Ich glaube, es geht auch darum, so dieses Miteinander. Und ich glaube, das ist auch, was man jetzt Kindern mitgeben kann und soll. Erstens, dass sie sich was zutrauen sollen. Das, glaube ich, wirklich echtes Zutrauen, nicht Selbstvertrauen tanken auf Social Media Kanälen. Das, glaube ich, ist nicht das Ziel, weil das ist kein echtes Selbstvertrauen oder ja, das geht, glaube ich, in die falsche Richtung. Aber so dieses echte Zutrauen ist was ich ihnen mitgeben möchte. Aber auch so ein gewisses, wir müssen zusammen helfen, damit wir auch gemeinsam was schaffen können.
Was treibt dich in schwierigen Momenten an, weiterzumachen?
Eigentlich die großen Ziele, wirklich was bewegen zu können und zu wollen. Ich denke mir immer, okay, wenn mir was stört irgendwo, dann kann ich sagen, ich lasse es und ja, geh weg. Es ärgert mir einfach zu viel. Oder ich gehe genau dorthin und sage, ich möchte etwas bewegen, ich möchte dabei sein. Und nur wenn ich wirklich auch mitmache, dann kann ich auch was bewegen. Ansonsten wird schwierig, wenn man es nur von der Tribüne aus betrachtet.
Wofür bist du in deinem Leben am dankbarsten?
Für das im Überblicksbegriff Familie. Einerseits meine Herkunftsfamilie, aber auch meine jetzige Familie, die einfach mich unterstützt, wo ich ja sein kann, wie ich bin. Das ist sicher was, wofür ich sehr dankbar bin. Aber auch für die vielen Möglichkeiten. Aber das lässt sich immer alles auf Familie zurückzuführen, die ich einfach gehabt habe im Leben.
Gibt es irgendein Schlüsselerlebnis, einen Moment in deinem Leben, das die Perspektive auf das Leben für dich nachhaltig verändert hat?
Fällt mir jetzt nicht wirklich so ein spezielles Erlebnis ein. Ich glaube, es hat da viel mit schon so Grenzerfahrungen, Naturerlebnissen. Ich war nach der Schule für 6 Monate beziehungsweise 9 Monate in Australien, Neuseeland. Zu diesem Zeitpunkt war es so, da hat keiner, ich habe niemanden gekannt, der jemals so weit weg war von Österreich. Es ist schon Zeit aus. Und das war schon sehr prägend. Es ist mir nicht immer gut gegangen in dieser Zeit. Aber ja, zu wissen, ich schaffe das alles. Alles, was ich will, kann ich schaffen. Das ist so ein prägendes Erlebnis gewesen, wo ich mir gedacht habe, da war es durchaus einmal an der Kippe, ja, fahre ich heim, fliege ich heim oder nicht. Ist dann alles gut ausgegangen und ich glaube, das wäre vielleicht ein Erlebnis, wenn du mich jetzt so fragst, ja, wo ich jetzt gerade hindenken würde.
Das hat wiederum was wieder mit mentaler Stärke zu tun. Warum hast du eigentlich diese Ausbildung gemacht als Sportmentaltrainerin? Das würde mich noch interessieren.
Im Mentaltraining hatte ich das Ziel, die bestmögliche Leistung zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt abrufen zu können. Und das fasziniert mich. Es gibt ganz viele Trainingsweltmeister, die superklasse in der Nicht-Situation, also in der nicht gefährlichen Situation, eine Leistung abrufen können. Aber wenn es dann wirklich auf was ankommt, dann eben nicht mehr. Und das fasziniert mich, das trainieren zu können, genau zu dem Zeitpunkt. Und mit Leistung ist alles gemeint. Also da ist was Soziales, kann auch ein sozialer Aspekt dahinter stehen. Also genau das abrufen zu können, was in mir steckt. Das heißt nicht, dass man nicht trainieren muss vorher. Der Skifahrer oder der Tennisspieler, der muss oft seinen Sport ausüben, damit er dann auch wirklich seine Leistung abrufen kann. Aber es geht genau um dieses kleine, ja, Hundertstel vielleicht, wo es dann um den ersten oder zweiten Platz geht oder um welchen Platz auch immer.
Hast du selber mal Leistungssport betrieben?
Nein. Nicht auf dem Niveau und Sport ist für mich eher zum Ausgleich. So sportlich bin ich leider nie gewesen.
Was machst du für Sport?
Ja, sehr vielfältig. Also mein Jugendsport war immer Volleyball. Ich würde gerne größer sein, dann könnte ich ja wirklich Angreifer spielen. So war ich immer nur Stellerin im Volleyball. Und ja, dann habe ich eigentlich alles Mögliche gemacht, was vor allem mit Bergen zu tun hat, also Mountainbiken, Skitouren gehen, Skifahren, jetzt spiele ich Tennis, gehe gerne auch klettern, Klettersteige, ja, alles Mögliche. Also eher Allrounderin, dafür nirgendwo besonders, ja, besonders herausragend.
Könntest du dir eine Superkraft wünschen? Welche wäre das?
Da würde ich mir Fliegen wünschen. Also das wäre so eine Superkraft, die man vielleicht jetzt nicht für irgendwas Besonderes einsetzen kann, aber ich würde gerne fliegen können. Das fand ich spannend. Nicht mit einem Hilfsmittel, sondern selber fliegen können.
Einfach so.
Genau, so wie der fliegende Ferdinand oder ja, wie auch immer. Das wäre eine coole Superkraft.
Sandra, was bedeutet Glück für dich?
Glück ist für mich so der Zustand, der nicht im Übrigen immer vorhanden sein kann, aber es sind so einzelne Glücksmomente, der Zustand, wo man wirklich so im Hier und Jetzt ist, das auch so nehmen kann, wie es hier und jetzt ist und ja, keine Ideen hat, dass irgendwas anders jetzt gerade erforderlich wäre oder dass irgendwas abgeht oder so. Also ein Zustand der völligen Zufriedenheit so in diesem Sinn ungefähr.
Welches persönliche Ziel setzt du dir für die nächsten 5 Jahre?
Schon noch weiter zu wachsen, weil mich weiterzuentwickeln, mich dort einbringen zu können, wo ich wirklich einen Beitrag leisten kann, im Sinne von machen, tun. Das ist so das Ziel für mich, einfach über mich hinaus noch zu wachsen, Herausforderungen anzunehmen, Dinge, die daherkommen, auch zu bewältigen und vor allem im positiven Sinne an Beitrag leisten zu können.
Welche Frage, gibt es das überhaupt, stellen dir am häufigsten die Menschen im beruflichen Aspekt jetzt? Gibt es da eine Frage, die du häufig gestellt bekommst?
Also wenn's an mich gerichtet ist, ist fast immer so die Frage, wie machst du das alles, wann machst du das alles? und sage immer, erstens bin ich wirklich gut organisiert und ich kann Dinge, ich habe ein gutes Umfeld, das mich einfach auch sehr gut unterstützt und ich bin bei manchen Dingen richtig schnell, brauche ja nicht so viel Vorbereitungszeit oder ja, bin mit 80-90% relativ schnell, bin keine Perfektionistin, ganz und gar nicht, damit spare ich mir auch viel Zeit und damit geht auch viel in den Tag hinein. Aus meiner Sicht, ja, versuche halt da möglichst effizient zu sein, das schon.
Sandra, könntest du jetzt noch eine Nachricht in die Welt hinaus schicken? Was wäre das?
Du musst jetzt wirklich gut überlegen, weil es ja wirklich eine gute Nachricht sein soll oder eine bedeutende Nachricht sein soll. Ich glaube, die Nachricht ist so sinngemäß zumindest, gemeinsam können wir es schaffen, gemeinsam können wir sehr viel bewegen und das wäre so meine Botschaft, die passt glaube ich auch gerade gut zur Zeit, nicht gegeneinander, sondern miteinander, dann kann es allen gut gehen oder vielen gut gehen und das wäre so auch, ja, meine Vision und mein Ziel, dass wir das auch erreichen können.
Sandra Brandstätter, vielen, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für diese inspirierenden letzten Worte. Alles Liebe.
Vielen Dank, danke für das Gespräch.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.